Na gut, dann mache ich gleich weiter. Mein Name ist Gunhild Palmer, ich bin auch Oberärztin an der Abteilung für orthopädische Schmerztherapie in Speising. Bedanke mich an meine Vorredner, weil das Thema ist sehr inhaltsreich und Sie haben gesagt, Sie schenken mir ein paar Minuten Redezeit und die werde ich, glaube ich, ausnützen. Über den klassischen Nackenschmerz. In dem Vortrag möchte ich anhand von einer Patientin von unserer Abteilung, die mit Nackenschmerzen zu uns kommt, sie an die orthopädische Diagnosefindung und Therapiefindung heranführen. Wie unterscheide ich jetzt harmlose Muskelverspannungen, die sobald einmal jemanden plagen, wie unterscheide ich das von wirklich schwerwiegenden Problemen mit pathologischen Veränderungen und Mechanismen? Der Übergang ist fließend, ja, es bleibt mir nicht erspart, ich muss eine gründliche Anamnese, das hat mein Kollege auch schon sehr treffend gebracht, die wichtigen Details einer Anamnese und eine gründliche körperliche Untersuchung durchführen, um dann auch noch mit Hilfe von Labor und Röntgen vielleicht die Ursache dieser Schmerzen zu finden. Theoretisch ein bisschen möchte ich jetzt ausholen. Und ein paar Worte muss ich leider über die Theorie, also über Schmerzen, die Halswirbelsäule anbringen. Und zwar, ich habe einmal eine Noxe, eine Schädigung aufgrund von Fehlstatik, von Fehldynamik. Wir sitzen lange, wir bewegen uns vielleicht im falschen in falschen Bewegungsmustern. Es kommt eine Gewebschädigung und ein Schmerzreiz, der dann die Nozizeptoren erregt und die Schmerzleitung weiterleitet, je nachdem welche Fasern, einen hellen Schmerz oder diesen dumpfen Kapsel- und Bandschmerz. Der Schmerz, das ist auch sehr wichtig für die Diagnostik, dass ich weiß, es gibt verschiedene Schmerzsorten. Ja. Es gibt den radikulären Schmerz aufgrund eines Nervenversorgungsgebietes mit einer entsprechenden Defizitsymptomatik, Motorik, Algesie, Reflexe. Davon unterscheide ich den pseudoradikulären Schmerz, der ist unschärfer als der radikuläre Schmerz, hat keine Defizitsymptomatik und geht von den gereizten Strukturen aus, die dann über die Muskulatur fortgeleitet werden. Ein Projektionsschmerz, den bekanntesten die Hätschenzonen zum Beispiel von Innenorganen weitergeleitet als Ausstrahlungsschmerz und natürlich auch lokal Triggerpunkte, die durch Schmerzreize auf die Muskulatur und sekundäre Reizzentren ausbilden. Ich habe dann eben diesen Schmerz, der kommt übers Hinterhorn. Ist es für mich auch wichtig zu wissen, dass da eben über den Vorderhornkomplex zu der motorische Vorderhornleitung über eine zu einer Muskeltonuserhöhung, zu einem Hartspann kommt, dass der Sympathikus beteiligt ist, die Durchblutung gestört ist, Temperatur, es kommt zu Freisetzen von diesen algetischen Substanzen und natürlich auch, dass das nach zentral weitergeleitet wird und zu einer, also die Schmerzgedächtnis, Bewusstsein und auch das limbische System, die unbewusste, die Schmerzverarbeitung auf Gefühlsebene. Ein paar Worte zur Halswirbelsäule, die Anatomie ist, glaube ich, jedem bekannt. 7 Halswirbelkörper, dazwischen die Bandscheiben, die Intervertebralgelenke oder Facettengelenke, Bänder, Muskeln, Sehnen. Die Halswirbelsäule ist der störanfälligste Teil der Wirbelsäule und somit auch am häufigsten mit Beschwerden verbunden, nach kranial zum Occiput die Kopfgelenke, nach kaudal verbunden mit der ein bisschen weniger beweglichen Brustwirbelsäule, Schultergürtel. Ich habe auch eine Vielzahl an Rezeptoren in der Halswirbelsäule, die die Stellung im Raum weiterleiten. Also ein richtig zentrales Schaltorgan, das muss man wissen, um einfach da zu sehen, was da an verschiedenen Einflüssen ist. Ja, also hier dichtes Netz, Venen, Arterien, hier sieht man die interlaminär die Nervenfenster mit Austritt der Nervenwurzeln. Und auch wichtig die Beziehung der Vertebralarterie, Knöchern, ist alles sehr eng verpackt. Ja, das Fallbeispiel ist eine Patientin, die bei uns stationär aufgenommen war, 48 Jahre alt. Sie hat seit 2 Wochen plötzlich einsetzende Nackenschmerzen angegeben. Die sind dann so daumenseitig in den linken Arm ausgestrahlt. Sie hat das als vom Schmerzcharakter als tiefen, bohrenden Schmerz angegeben. Ihre Nachtruhe war teilweise schmerzbedingt gestört. Den Schmerz konnte sie beim Heben des linken Armes provozieren. beruflich hat sie einen sitzenden Beruf am Computerarbeitsplatz und bisher hatte sie auch Schmerzmittel genommen, beim Hausarzt Quaddeln bekommen und auch eine leichte Besserung erfahren. Vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass sie schon voroperiert war, auch orthopädisch, bei mehrmaliger Patellaluxation und sehr von der Tendenz sehr hypermobil ist. Eine komplette klinische Untersuchung ist natürlich wichtig, die Anamnese auch natürlich sorgfältig ausgeführt, die Inspektionhaltung, die Palpation, die Beweglichkeit der Halswirbelsäule, Schmerzpalpation, natürlich die neurologische Prüfung, der Kraftkennmuskel, der Algesie und natürlich auch die Schulterbeweglichkeit und der anschließenden Gelenke. Das haben Sie ja schon vorhin gehört. Also hier habe ich meine Patientin, ich muss sie in zwei Ebenen einmal im Stehen anschauen, von seitlich, ich schaue mir die Haltung an, die Symmetrie, die Muskelbalance. Das wäre jetzt die ideale Haltung. Also man sieht hier eine ausgeglichene Balance zwischen den, vor allem hier eingezeichnet, die Rückenextensoren und Bauchmuskel, auch die Beinmuskulatur. Wie schaut das jetzt im Falle unserer Patientin aus? Also sie hat eine deutliche Dysbalance, sie hängt, also das Kinn hängt nach vorne, Rundrücken, die Schultern hängen nach vorne, das Becken ist im Hohlkreuz verkippt, die Muskelkraft wird recht hoch sein, dass sie so eine Statik hat. Also hier auch nochmal schön sieht man die Halswirbelsäule, die Muskulatur, die Strecker, die Bauchmuskel als Gegenspieler. Darum ist es klar, dass man, wenn man die Halswirbelsäule untersucht, wirklich das gesamte Achsenorgan untersuchen muss. Es gibt Strukturen, so wie der Musculus latissimus dorsi, der geht bis zum Beckenkamm. Also das kann man nicht ausblenden. Bei der Inspektion entsteht einfach ein Ungleichgewicht zwischen den tonischen Agonisten der Muskulatur und seinen phasischen Antagonisten. Die tonischen Muskeln sind die Haltemuskeln, die verkürzen sich, sie bekommen einen Hypertonus. Die phasischen Muskeln sind die Bewegungsmuskeln, die neigen zur Abschwächung. Es entsteht dann in weiterer Folge eine Fehlhaltung, Fehlstereotypien, Ermüdung, Verspannung, dann Schmerz. Und wenn das über viele Jahre so geht, zu schweren Abnützungen und Arthrose. Die Patientin, ich habe es vorher schon erwähnt, sehr hypermobil. Der Fingerbodenabstand minus 5 cm, würde ich sagen, also wirklich sehr beweglich. Das zeigt auch die Gelenke, sehr bandlax und hypermobil. Dann weiter gehe ich im Sitzen die Untersuchung. Ich schaue lokal, wie schaut die Nackenhaut aus, ist die verquollen? Bei ihr ist das da im Nacken, man sieht dann so diesen, man sagt so Witwenbuckel, also verquollen und insgesamt schaue ich mir auch die Muskeltrophik an. Bei der Muskulatur ist es wichtig, dass es oberflächliche Muskulatur gibt, die mehr segmental wirken und das Gleichgewicht halten und kleine, tiefe, überwiegend autochthone Muskel, die segmental den Schutz, die Stabilität gewährleisten. Die klinische Untersuchung geht weiter mit der Palpation von dem Muskeltonus, eben schon wie erwähnt, bei ihr ist ein Trapezius-Hypertonus bzw. eine Abschwächung der interskapulovertebralen Muskulatur. Die Schmerzpalpation, also ich finde schmerzhafte Muskel- und Bandansätze. Kurz zur Theorie, also das, was wirklich sehr häufig ist, die oberflächlichen Nackenmuskeln, da gibt es die ABC-Punkte nach Hackett, A-Punkt der Trapezius-Insertion, B das Semispinalis und Splenius capitis und der Musculus sternocleidum als Deodeus wirklich häufig verantwortlich für starke Beeinträchtigungen und Schmerzen. Da haben wir noch ein paar Bilder der Bas Ascendens des Musculus trapezius, spielt sehr viel Rolle. Und auch der Musculus sternocleidum mastoideus, der diesen Stirnkopfschmerz, Mastoidschmerz und muskulären Schiefhals, also man denkt, der Muskel verkürzt sich und der Kopf ist geneigt zu der Seite, wo der Muskel verkürzt ist und zur Gegenseite weggedreht. Die tiefen Nackenmuskeln, also auch die Beuger und die Strecker. Dann habe ich an Strukturen, die ich palpiere, also Muskelansätze hier vom der Musculus spinosus distens axis als Muskelansatz, aber auch interspinöse Bänder am Prozessus spinosus der folgenden Dornfazette. also die interscapulovertebrale Muskulatur, der Musculus trapezius, der sehr große Verantwortung hat beim Nackenschmerz, Hinterhauptschmerz. Die Levator scapula ist häufig druckschmerzhaft und der Pass Ilius costalis cervicalis. Als nächsten Schritt schaue ich mir die Beweglichkeit der Halswirbelsäule an. Ist sie eingeschränkt? Das sehe ich einmal gleich, indem ich den Kinn-Jugulum-Abstand feststelle. Es bei ihr nicht, also man misst das in Querfingern, 1 bis 2 Querfinger, nicht wirklich eingeschränkt. Dann schaue ich mir die Kopfrotation in 3 verschiedenen Ebenen an. In Vorbeuge, da mache ich sozusagen hinten die oberen Halswirbelgelenke auf und mache eine Links- und Rechtsrotation. Man sieht, die Patientin gefällt das nicht, das ist schmerzhaft. Ja. In der Neutralhaltung war sie dann eher nach rechts eingeschränkt. Dann in Rückbeuge, auch sehr wichtig, weil indem ich den Kopf rekliniere, verriegel ich mir die oberen Kopfgelenke und ich kann somit eigentlich isoliert die untere Halswirbelsäulenbeweglichkeit testen. Dann schaue ich mir die segmentale Beweglichkeit der Facettengelenke an. Gibt es Blockierungen, gibt es Hypermobilitäten, Schmerzpalpationen, also Facettengelenke vor allem auch bei älteren Patienten, die da schon Arthrosen und Bandansatzschmerzen haben. Es ist wirklich eine häufige Ursache von Nackenschmerzen in der Tiefe zum Palpieren. Die Ausstrahlung geht auch je nach Segment dann in die verschiedenen Areale, hier nur eine Grafik. Weiter eben die klinische Untersuchung, also neurologisch, ich schaue mal den Krafttest, natürlich auch die Schulterheber und Abduktoren, dann hier im Bild der Bizepsbrachius, Kennmuskel des Segments C6, dann der Trizepsbrachi für C7, im Seitenvergleich, der Kraftgrad wird von 1 bis 5 angegeben, als Kennmuskel des Segments C8, der Abductor digiti minimi, dann die Sensibilität in den Dermatomen, hier C6. C6 ist am Daumen, ja. Dann habe ich als Segment C7 Zeigefinger, Mittelfinger und C8 den Ring und Kleinfinger. Das ist, wenn dort ein Taubheitsgefühl ist, dann denke ich schon sehr an diese Nervenwurzeln. Also immer im Seitenvergleich natürlich. Da habe ich auch C8, teste ich gerade. Da ist noch einmal ein wirklich wichtiges Bild, das veranschaulicht eben die dazugehörigen Segmente. Die Reflexe nicht vergessen, also Muskeleigenreflexe für die Bizepssehne, beidseits immer im Seitenvergleich, für die Trizepssehne C7 und der Brachioradialis-Reflex. Dann schaue ich auch mal die untere Extremität, den Patellasehnenreflex und Achillessehnenreflex an. Lasek-Test. Und wenn ich den Verdacht habe, dass da in der Halswirbelsäule vielleicht ein Engpass ist, eine Vertebrostenose, eine Myelopathie, auch unbedingt die langen Bahnen, also mit der Fragestellung eben positiver Pyramidenbahnzeichen, das darf nicht fehlen. Das Bild haben Sie heute schon gesehen, das ist noch einmal ein Überblick über die wichtigsten Kennmuskel und Reflexe und Dermatome. Mein Kollege hat es vorhin auch schon gezeigt. Ja, das möchte ich auch noch einstreuen, weil auch bei einer Hypästhesie muss man immer an peripheren Nervenkompressionsschmerz denken. In dem Fall das Karpaltunnel, der Nervus medianus, der zieht im Karpaltunnelkanal unter dem Band, versorgt die radialen 3 Finger und gibt auch noch eine Muskel, also sensibel, und gibt noch eine Muskelaster an den Tena ab. Und bei einer Kompression peripher, gar nicht so selten, habe ich eben diese Trias, Hypästhesie der radialen 3 Finger, Nachtschmerz und Tenaratrophie. Das kann ich auch testen, nur der Vollständigkeit halber beklopfe ich. Das ist ein Hoffmann-Tinel-Zeichen, nennt sich das. Das elektrisiert dann in die radialen 3 Finger. Oder ich mache einen Provokationstest wie den Verlehn-Test. Dann im positiven Fall auch die 3 Finger einschlafen. Ja, die angrenzenden Gelenke gehört immer dazu zu einer Halbwirbelsäule. Wir haben vorhin gehört, Schulterprobleme können das auch vortäuschen. Bei der Patientin habe ich dann weiter auch segmental die Brustwirbelsäule, da war eigentlich alles frei beweglich und die angrenzenden Gelenke untersucht. Den thoracolumbaler Übergang war auch frei. ja, und schlussendlich auch ein Röntgen natürlich gemacht, dass das auch jetzt untermauert hat, das Geschehen. Die Patientin hat eine recht ausgeprägte Streckhaltung. Man sieht hier sogar eine paradoxe Kyphose C4-6, am Dorsal eine Retrospondylose C5-6, die auch irgendwie eine Problematik hervorrufen kann im Sinne eines Engpasses. Das ist nur die Zusammenfassung des Röntgenbefundes. Und nachdem die Patientin ja auch so eine Ausstrahlung in den Arm hatte, haben wir auch ein MRT natürlich veranlasst. Ja, und im MRT sah man dann diesen, hier in Sagittal sieht man sehr schön C5-6, da wo diese Retrospondylose war, diesen Prolaps mit einer Tangierung hier an der Nervenwurzel C6 in der Halswirbelsäule, ist das relativ simpel. Die Nervenwurzeln sind kurz, horizontal, das heißt in dem Segment C5-6 kommt die Nervenwurzel C6 raus. Das heißt, die Kompression ist genau in diesem Segment. Mein Kollege wird sicher später von der LWS das erzählen, dass die Nervenwurzeln 1 bis 2 Segmente tiefer austreten, das ist dann nicht mehr ganz so eindeutig. Die Halswirbelsäule hat 7 Halswirbeln unterhalb von C7. Die 1 muss man bedenken, dass dann auch die C8er Wurzel rauskommt und so die Nomenklatur ist. Ja, jetzt war jetzt ein bisschen viel Theorie, das war die Diagnostik und dann habe ich auch gleich meine Fragen da hineingepackt. Ich habe jetzt meine Patientin, mache die Rotation in Retroflexion. Was teste ich da? Teste ich die Beweglichkeit der gesamten Halswirbelsäule oder teste ich die Beweglichkeit der unteren Halswirbelsäule oder die der oberen oder als D die Beweglichkeit der Kopfgelenke? Was glauben Sie? Aufgepasst. Richtig, die meisten haben es erraten oder gewusst natürlich. Ich verriegel mir die obere Halswirbelsäule, ich teste die untere Halswirbelsäule, indem ich die obere verriegel. Und dann noch ein kleiner Test, ob Sie aufmerksam waren, eine zweite Frage. Ich habe einen Patienten mit einer Gefühlsstörung in den radialen 3 Fingern. Auf was habe ich den Verdacht? A, das Karpaltunnelsyndrom, B, eine solitäre Läsion der Nervenwurzel C6 oder eine kombinierte Läsion der Nervenwurzel C6 und C7. Das letzte Möglichkeit, eine solitäre Läsion der Nervenwurzel C8. Ich muss Ihnen ein bisschen helfen. Nachdem das als Multiple Choice angegeben war, gibt es 2 richtige Antworten. Also eine 50% höhere Trefferquote. Ja, also das freut mich, weil dann haben Sie sich das Kompressionssyndrom gemerkt. Die richtige Antwort ist A, das Karpaltunnelsyndrom, und C, kombiniert C6 und C7. Als Irritation, als sensible Irritation. Gut, also dann machen wir weiter in der Theorie einmal kurz. Ich gehe über zur Therapie des Nackenschmerzes. Ich habe hier ein Behandlungsschema übernommen vom Professor Dilscher, der konservativ-orthopädischen Behandlungs-, also ein logisches Behandlungsschema eigentlich. Er sagt, wenn man einen Befund an der Haut hat, dann therapiere ich auch über die Haut. Sie erinnern sich an diese Verquellungen bei der Patientin im Nacken. Das würde mir schon einen Hinweis geben, dass ich da einen Befund an der Haut habe. Dann, wenn ich einen Befund an der Muskulatur habe, im Fall meiner Patientin der Trapezius-Hypertonus, doch recht verhärtet, dann muss ich auch über diesen Muskel eine Therapie machen. Wenn ich einen Befund am Gelenk habe, dann sollte man über das Gelenk therapieren. Die Patientin ist sehr hypomobil gewesen, also im Segment C4, 5, 5, 6 sehr beweglich, also da denke ich dann eher Richtung Stabilisieren. Und wenn ich einen Befund am Nervensystem habe, therapiere ich über das Nervensystem. Die Patientin hat ein sensibles Defizit, C6 links, also werde ich Ihnen dann nachher noch kurz erwähnen, was wir da auch noch gemacht haben. Also die Therapiemethoden reichen von Infiltrationen, Nadelung, Akupunktur, medikamentöse Therapie mit entzündungshemmenden und schmerzstillenden Medikamenten und Darum führe ich das jetzt gleich mal an die Physiotherapie, die Trainingstherapie. Ein wichtiger Teil eben in dem Fall die tonischen Muskeln, die Haltemuskeln, die ja zur Verkürzung und zum Hypertonus neigen, einmal in dem akuten Zustand detonisieren und dehnen. Ich habe da auch ein paar Beispiele hingeschrieben für diesen Muskel. Und die Bewegungsmuskeln, die phasischen Muskeln, die ja zur Abschwächung neigen, muss man die deutlich kräftigen. Natürlich auch die Verschaltung, Koordination trainieren, also falsch eingelernte Bewegungsmuster ausmerzen. Es gibt auch noch weitere Techniken, Nervenmobilisation, Faszientechnik, viele Techniken der manuellen und osteopathischen Medizin und natürlich wichtig auch die Ergotherapie. Die meisten Leute haben einen Computerarbeitsplatz, also der ergonome Arbeitsplatz, mit Beratung, aber auch zum Beispiel die richtige unterstützende Lagerung in der Nacht mittels Nackenkissen. Physikalische Therapie ist eine gute Unterstützung, also die Durchblutung verbessernd, Abtransport von Schmerzmediatoren, muskelauflockernd, aber auch direkt als Schmerztherapie, indem die Membran stabilisiert wird und die Leitung blockiert mittels vieler verschiedener Anwendungen. Ja, nicht zu vergessen, die psychosozialen Ursachen, nicht unerheblich beim Nacken, der Stress mit Entspannungsübungen, wie hier angegeben nach Jakobson oder Biofeedback und natürlich auch Verhaltens- und Gesprächstherapien bei Problemen. Noch ein paar Worte zu den Schmerzblockaden, zur Infiltration, da kann ich lokal entzündungshemmende Medikamente applizieren und somit Schmerzrezeptoren weniger erregbar machen und den Patienten so aus einem Kreislauf herausbringen. Natürlich unter Berücksichtigung der Kontraindikationen, das ist ja klar. Und auch den Patienten muss man aufklären, dass es natürlich auch Komplikationen geben kann, wenn eine Infiltration in nicht gewünschte Strukturen gelangt, sozusagen. Das nur ganz, möchte ich jetzt nur kurz schweifen, die Infiltrationen, also Quaddeltherapie bei den Verquellungen, bei den Ausstrahlungsschmerz, die Akupunkturpunkte verwenden wir da ganz gerne. Dann die topische Lokalanästhesie an den Trigger- und Maximalpunkten, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, an Bandansätzen und Insertionstendinopathien. An den Gelenken natürlich auch sehr wirkungsvoll. Und die Nervenblockaden, also wie bei unserer Patientin auch dieser starke Nervenschmerz, auch sehr wirksam, wenn ein Patient einen Herpes Zoster hat, dass man das infiltriert. Das habe ich nur als Ergänzung, dass bei einem muskulären Schiefhals das Botulinumtoxin sehr wirkungsvoll ist und den Patienten einmal aus diesem falschen Muster wieder rausbringt. Eine spezielle, also additive Methoden sind die bildwandlergezielten Infiltrationstechniken. Ich habe mittels eines C-Bogens, also seinen Durchleuchtungsbogen, kann ich dreidimensional mir die Lage einer Nadel vorstellen und dann mittels einem Kontrastmittel die Struktur, die ich behandeln will, darstellen im Röntgen. Hier haben wir zwei Bilder, also das eine Bild ist über eine transforaminale Epiduralinfiltration an der Halswirbelsäule, die Nerven. Und da unten habe ich eine interlaminäre epidurale Infiltration. Ich kann dort Medikamente platzieren, entzündungshemmende, abschwellende und natürlich auch Schmerzmediatoren aus dem Gewebe entfernen. Das gehört zur Ergänzung. Gott sei Dank ist es nur wirklich selten notwendig, eine operative Versorgung bei persistierenden, vor allem bei zunehmenden Paresen, bei einer zervikalen Myelopathie. Und der radikuläre Schmerz ist immer ein bisschen eine relative OB-Indikation. Also insgesamt ist da zusammenfassend der Nackenschmerz ein sehr häufiges Geschehen, der unbedingt einer gezielten Diagnostik und Therapie verlangt. In Fällen, die akut sind, beziehungsweise auch sehr chronisch therapieresistent, ist es notwendig, ein multimodales Schmerzkonzept zu fahren, interdisziplinär und auch in Zusammenarbeit mit den einzelnen Berufsgruppen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.